Deutschlandfunk Kultur heute.
Dokumentationstheater im Schweriner Zellentrakt. Pressefreiheit unter Bedingungen monopolartiger Plattformen und die chilenische Kulturpolitik unter Präsident Kast. Zu Kultur heute begrüßt sie Michael Köhler. Zuerst aber zur Bühnenkunst. Als 1920 die Oper Die Tote Stadt in Hamburg und Köln Doppelpremiere hatte, da war der erst 23-jährige Komponist Erich Wolfgang Korngold schon gefragt. Danach war er berühmt. Das Thema seiner Oper, Verlust und Tod einer geliebten Person, sowie das dazugehörige Trauma, das traf in der Nachkriegsgesellschaft auf fruchtbaren Boden, wurde verstanden. Es traf 1920 die Nerven einer Nervenzerrütteten, einer kriegsneurotischen Zeit. Neurasthenie war eine Modekrankheit. Ein Mann, der den Tod seiner Frau nicht überwinden kann, dann eine Tänzerin kennenlernt, die er zum Verwechseln ähnlich sieht. Das ist auch der zeittypische Konflikt von Bürger und Künstler, Wirklichkeit und Wunsch. Ungeheuer modern war diese Musik vor 100 Jahren. Aus der symbolistischen Novelle von Georges Rodenbach, da wird psychedelisches Opernkino. Komponist Korngold wurde endgültig berühmt. Es klingt so ein bisschen, als hätten sich E.T.A. Hoffmann und Alfred Hitchcock im Himmel zum Komponieren getroffen. Dann ist das in der Tat ein Fall für Uwe Friedrich und der hat das in Bremerhaven gesehen. Uwe, wie ist Die Tote Stadt denn da gelungen?
Das ist ein großartiger Abend geworden, insgesamt. Natürlich, es wäre lächerlich, wenn ich jetzt sagen würde, das ist in jeder Sekunde auf dem Niveau von, was weiß ich, München-Mailand. Aber das ist so großartig dirigiert von Marc Niemann, dem scheidenden Generalmusikdirektor. Der hat das als so eine Art Sonderprojekt gemacht. Also so eine große Kiste fahren die auch nicht alle Tage dort. Die haben ein sehr, sehr fähiges Sängerensemble aus Gästen und Ensemblemitgliedern bis zu Chorsolisten sich geholt. Und wir hören gleich mal den größten Hit aus der Oper, das Lied der Marietta Glück, das mir verblieb, mit Meredith Hoffmann-Thompson. Das ist Meredith Hoffmann-Thompson als Marietta, ihr zur Seite Michael Müller-Castellan als ein absolut unermüdlicher Paul. Nicht die charmanteste Stimme, sag ich mal auf etwas uncharmante Weise, aber was er musikalisch macht aus dieser mörderischen Partie, da hatte er mich dann doch sehr schnell gepackt. Marcin Hutek ist ein wirklich auch schön sentimentaler Pierrot und ganz, ganz großartig Jana Milkow als Brigitta. Ich weiß, niemand kauft eine Karte für die Brigitta, aber sie singt dieses kleine Arioso so hinreißend, dass ich sie doch nochmal ausdrücklich erwähne.
Witwer Paul bekommt seine Trauer nicht in den Griff. Andersrum gesagt, die Trauer hält ihn im Griff. Beide lassen nicht voneinander in ihrer Trauerlust. Die Tote Stadt, die ist ja benennbar. Das ist Brügge in Belgien. Wird das vom Regisseur Pölzgutter ernst genommen, örtlich und zeitlich?
Absolut. Die Atmosphäre dieser toten Stadt, die erhält er. Er ist auch sein eigener Bühnenbildner. Wir sehen eine kleine Kammer eigentlich, überraschend klein, der Raum der Bremerhavener Bühne nochmal verkleinert. Es gibt einerseits einen Setzkasten, wo die wichtigen Requisiten drin sind. Der Zopf, mit dem Paul dann, wie sich ja herausstellt, in einer Traumvision dann Marietta erwürgt, den gibt es tatsächlich. Es gibt das Bild, es gibt die Laute, es gibt den den Schal und diese beklemmende Atmosphäre, die noch dadurch gesteigert wird, dass oben drüber, über diese Kammer, das Ganze nochmal groß aufgezogen zu sehen ist. Und da sehen wir den Schatten Maries, den Geist, der mitunter parallel agiert mit Marietta. Das hat dann auch was sehr Gruseliges. Es kommt aus dem Regal mal die Hand Mariettas und streichelt Paul. Erst ein bisschen eklig, dann geht die Hand wieder weg, dann ist es wahnsinnig traurig, dass er wieder alleine ist. Und der zweite Akt, das ist ja so eine Groteske auf Robert le Diable mit der Auferstehungsszene, auch das macht Pölzgutter großartig. Und dann gibt es geradezu eine Hysterie des Begehrens, möchte ich das nennen. Ende des zweiten Aktes geht es ja darum.
Die wird gerne sonst unterschlagen, ne?
Absolut, das bleibt meistens so brav. Die beiden finden sich dann doch wieder ganz nett. Nachdem er sich getrennt hat, kommen sie dann doch wieder zusammen. Aber hier steigert sich das so exzessiv und so geradezu psychopathologisch. Es erinnert dann irgendwann ein bisschen an diese Turandot-Rätselszene, wenn die beiden sich ansingen, schrägstrich fast anschreien. Es bleibt immer Musik in dieser Aufführung. Aber das ist so hinreißend, dass dieses Stück, diese Partitur wirklich ernst genommen wird von allen Beteiligten. Und ich ging dann sehr, sehr glücklich aus dem doch kleinen und oft unterschätzten Stadttheater Bremerhaven raus.
Also keine Videos von Schlachtfeldern und Korngold der Jude, das muss dann doch noch erwähnt werden, ist in den 30ern nicht nur verbannt worden von den Bühnen. Er verließ Deutschland, wurde in Hollywood gefragter Filmkomponist. Kurz und gut, Uwe, auf nach Bremerhaven, ne?
Auf jeden Fall hingehen. Wer diese Oper mag, sollte das nicht verpassen.
Uwe Friedrich über die Tote Stadt, gesehen in Bremerhaven von Erich Wolfgang Korngold. Eine ehemalige Haftanstalt im Kaiserreich wird später in S-Gerichtsgefängnis, nach dem Krieg sowjetische Untersuchungshaft und Internierungsanstalt, dann Stasi-Knast in der DDR. In Chemnitz gibt es sowas, aber auch in Schwerin am Demmlerplatz. Seit 2001 ist das Gebäude ein Dokumentationszentrum des Landes für die Opfer der Diktaturen in Deutschland. Inhaftierung, Gewalt, Angst, Ungewissheit sowie eine Rechtsprechung in Unrechtsregimen, die dann selber Schuld erzeugte. Wie ist sowas darstellbar? Das Ensemble des Schweriner Theaters macht das und inszeniert im Dokumentationszentrum Demmlerplatz. Studierende der Uni Greifswald haben Texte und Erfahrungsberichte ehemaliger Inhaftierter ausgewählt, darunter auch des damals jungen Schriftstellers Walter Kempowski. Schuldig, Haft am Demmlerplatz, so heißt dann das Stück. Unser Landeskorrespondent Heinrich Pfeiffer hat das am Mecklenburgischen Staatstheater gesehen.
Nachts Gitterschatten an der Wand, immer auf und ab.
So beschreibt der Schriftsteller Walter Kempowski Ende der 1940er Jahre, was er in seinen schlaflosen Nächten im Gefängnis am Demmlerplatz wahrnimmt. Wie viele andere Insassen sieht er vor seinem inneren Auge, was außerhalb der Gefängnismauern vor sich geht.
Schritte der Posten und Schritte der Gefangenen, grobe Schuhe, weiche Schuhe, Mann oder Frau. Der Posten in Pantoffeln, leise. Leise, damit man das Anschleichen nicht hört, wenn er den Spion zur Seite schiebt, dies feine, quietschende Geräusch.
Walter Kempowski verbrachte mehrere Monate in Untersuchungshaft im Gefängnis am Demmlerplatz in Schwerin, bevor er ins Zuchthaus nach Bautzen verlegt wurde. Die sowjetischen Besatzer hatten ihn wegen Spionage angeklagt. Auch in seiner ehemaligen Zelle spielt das Stück Schuldig Haft am Demmlerplatz. Es ist dokumentarisches Theater und lädt an die Orte des Geschehens ein. Das Publikum geht durch lange, kahle Korridore, drängt sich in die Zellen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler berichten von Haftbedingungen und wie brutal die jeweiligen Regime im 20. Jahrhundert in dieser Haftanstalt waren. Was sich hier an diesem Ort zugetragen hat, scheint in der Gegenwart auf.
Ich habe nicht bestritten, Flugblätter verteilt zu haben. Und ich habe Ihnen nach meiner Erinnerung auch die Gründe gesagt, dass ich tief betroffen gewesen sei, dass die ehemaligen Konzentrationslager der Nationalsozialisten weiter als Konzentrationslager benutzt wurden. Daraufhin sagte mir einer der Vernehmenden, ich sollte meine Schnauze halten.
Martin Buchsteiner lehrt Geschichtsdidaktik an der Universität Greifswald. Seine Studierenden haben die Texte für den Abend gemeinsam mit dem Mecklenburgischen Staatstheater ausgewählt.
Also die Idee war tatsächlich, Literatur oder andere Zeugnisse zum Alltag und zu Gefängnissen zusammenzutragen. Und wir haben angefangen, dass wir Erlebnisberichte genommen haben. Wir haben aber auch schnell festgestellt, wir wollen auch Gesetzestexte mit dabei haben. Wir wollten auch theoretische Überlegungen dabei haben.
Zur Kaiserzeit, Weimarer Republik und Nazizeit in der Schweriner Haftanstalt ist bisher wenig geforscht worden. Die Zeit nach 1945 bis zur Wende ist hingegen gut dokumentiert. Martin Buchsteiner beschreibt, welche Folgen das für die Auswahl der Texte hatte.
Also wenn der Großherzog das Haus preist und als die Stätte des Humanismus ankündigt, dann wollten wir unbedingt was dagegen setzen, um zu zeigen, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht zueinander passten.
Das Untersuchungsgefängnis vermag 90 männliche und weibliche Gefangene aufzunehmen. Es steht durch eine Brücke mit dem Hauptbau in Verbindung und enthält außer den Zellen Büro- und Diensträume sowie einen Andachtssaal.
Die Behörden sind im Jahr 1916 hörbar stolz auf ihr neues, modernes Gefängnis. Im Laufe des Theaterabends werden immer wieder Insassen aus den verschiedenen Epochen zitiert.
Es wurde ein Tor geöffnet.
Das ging dann so quietschend auf. Da wurde eine elektrische Vorrichtung in Gang gesetzt, um das Tor zu öffnen.
Und direkt hinter uns schloss sich das Tor gleich wieder.
An diesem Tor sind die Schweriner Bürgerinnen und Bürger immer wieder vorbeigegangen. Manche haben die Straßenseite gewechselt, wie sie später dem Team des heutigen Dokumentationszentrums erzählt haben.
Ich glaube schon, dass Menschen sich ganz bewusst dazu entscheiden, nicht in das Haus zu treten. Und das merkt man auch im Kontakt mit Zeitzeugen, dass wir mit einigen Zeitzeugen ganz eng zusammenarbeiten, die immer wieder hierher kommen.
Die Historikerin Clara Seehafer ist Referentin am Dokumentationszentrum in Schwerin. Sie möchte eine Zielgruppe erreichen, für die diese Geschichte und die Geschichten auf den ersten Blick weit weg erscheint. Florian Gradnitzer leitet das Dokumentationszentrum. Er betont die regionale Bedeutung.
Wo die Jugendlichen dann auch merken, ach, das hat was mit mir und meiner Heimatstadt oder mit meiner Region zu tun.
Philipp Klose war als Dramaturg an der Theaterproduktion beteiligt. Die Geschichte des Gefängnisses reicht bis in die Gegenwart hinein.
Also es gibt sehr viele Menschen, die jemanden kennen oder teilweise auch in der eigenen Familie haben, die hier innesaßen. Und das erfordert natürlich eine gewisse Sensibilität, mit diesem Thema umzugehen.
Schuldig, Haft am Demmlerplatz. Mit diesem Abend zeigt das Mecklenburgische Staatstheater, dass die unterschiedlichen Herrschaftssysteme eines eint: das Leid der Gefangenen.
Heinrich Pfeiffer sah das im ehemaligen Gefängnis am Demmlerplatz, dem Dokumentationszentrum. Heute ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Da wird auf die angespannte, gefährdete Lage von Journalisten in Krisengebieten oder unfreien Ländern aufmerksam gemacht. Aber auch in freien Gesellschaften, da haben Gatekeeper oder digitale Plattformen, wenn schon nicht lenkende, so doch limitierende Wirkung. Martin Andres, Professor für Medienwissenschaft an der Uni zu Köln. Sein Buch Krieg der Medien, Dark Tech Populisten übernehmen die Macht, ist letztes Jahr erschienen. Social Media kann ja Demokratie förderlich, aber auch feindlich, freiheitsfeindlich wirken, das sagt er darin. Ihn habe ich gefragt, moderne Medien erlauben ja zunächst mal Teilhabe, Bildungsteilhabe, die ist dann günstiger, leichter zugänglich. Das ist doch ein Schritt in die Freiheit. Haben Sie was dagegen?
Ich habe nichts dagegen auf der Inhaltsseite und das ist übrigens ganz typisch, dass fast alle Akteure immer auf der Inhaltsseite argumentieren. Meine Forschung beschäftigt sich mit Monopolen und dann sind wir eben bei dem Problem des Zugangs. Das heißt, wir haben aktuell eine Situation, dass unsere Öffentlichkeit in Deutschland schon zu etwa 60% in den digitalen Medien stattfindet. Das wäre übrigens überhaupt nicht das Problem. Aber in der digitalen Welt, da herrschen die Monopolisten. Das wissen wir alle, ob zum Beispiel Suchmaschinen, 90% Google, Social Media 85% Meta, gratis Bewegtbild ungefähr 80% YouTube. Und da haben wir genau das Problem, weil diese Monopolisten natürlich durch Algorithmen, aber eigentlich auch durch ihre Zugangsmacht darüber entscheiden, welche Inhalte die Menschen da draußen überhaupt zu sehen bekommen und welche sie nicht zu sehen bekommen. Und deswegen sage ich auch immer, dass zum Beispiel dieses typische Argument, aber es gibt doch noch X oder es gibt doch noch Y, das ist kein Argument, denn das war ja genau das extrem brisante Ergebnis auch unserer Forschung, dass es eigentlich am Ende egal ist, ob es etwas gibt. Wir haben zum Beispiel 18 Millionen unterschiedliche Apps, Webseiten und Domains im Netz, aber eben 99,9% werden gar nicht verwendet. Und da merken wir eben, das Hauptproblem unter Monopolbedingungen ist Zugang.
1964 war es, glaube ich, Marshall McLuhan, der sagte, the media is the message, klingt ewig weit her, hat aber doch was mit unserem Thema zu tun. Ich höre daraus, Sie haben nichts gegen Social Media, wenn es die Demokratie befördert, aber Sie sind skeptisch und sagen, die trägt eher zur Vernichtung bei.
Ja, es ist das natürlich eine Steilvorlage für mich, wenn Sie McLuhan bringen, weil ich dann natürlich perfekt anschließen kann, wer diese Medienstrukturen kontrolliert, der kontrolliert eben auch die Inhalte. Ja, the medium is the message. Das heißt, diese Social-Media-Plattformen, die formatieren ja unsere Medienwirklichkeit. Und wir wissen auch genau, was die tun. Das heißt, sie polarisieren, sie belohnen negative Emotionen vor allem. Sie bringen ganz friedliche Menschen dazu, dass sie dann im Netz aufeinander losgehen. Sie fördern im Prinzip auch politische Polarisierung. In Deutschland sehen wir eine massive Bevorzugung zum Beispiel von Inhalten der AfD. Und dann ist es ja zusätzlich auch noch so, dass die Betreiber dieser Plattform sich aktiv gegen Journalismus einsetzen. Das heißt zum Beispiel aus der Sicht von so jemandem wie Elon Musk,
also
ist genau Journalismus Teil der korrupten Eliten und die müssen abgeschafft werden. Und der sagt, you are the media now. Und die betreiben natürlich auch noch aktiv ja, die Zerstörung des Journalismus.
Gutes Beispiel, Herr André. Sie haben genau das Gespräch der AfD-Vorsitzenden Weidel mit Elon Musk über die Bildschirme ging, wo darüber geredet wurde, es gäbe Zensur und es gäbe eine Einengung von Meinungsfreiheit. Haben Sie in einem großen ZDF-Interview, kann man übrigens gut nachsehen, gesagt, ganz klar gesagt, da wird Fact-Checking eigentlich verhindert bei X und bei Meta, bei den Konzernen.
Es ist ja erstmal so, das wissen wir alle, dass sie alles publizieren können. Deswegen, es gibt ja in dem Sinne keine Vorzensur. Deswegen gilt auch nach wie vor das, was im Grundgesetz steht. Zensur findet nicht statt. Was aber ja ganz besonders erschreckend eigentlich ist, ist, dass die Grundlage der Medienfreiheit darin besteht, dass zu allen Zeiten Demokratien selber darüber bestimmen durften, wie eigentlich auf ihrem öffentlichen Forum miteinander gesprochen wird.
Seit 1848 ist ein Ziel die Zensurfreiheit gewesen.
Ja, aber denken Sie auch schon an die Antike oder denken Sie an die Agora in Athen oder an das Forum im demokratischen Rom. Das heißt, die demokratische Gemeinschaft darf normalerweise die Regeln festlegen, nach denen man miteinander spricht. Und jetzt ist es zum ersten Mal so in der Geschichte der Demokratie, dass diese Akteure, das ist die Trump-Regierung und die Tech-Konzerne, genau diese Souveränität bestreiten. Das heißt, die wollen ja zum Beispiel Digitalregulierung nicht mehr akzeptieren. Die EU darf hier nicht mehr mitsprechen. Das heißt, auch die Menschen in diesem Land, in Deutschland und in Europa, die dürfen nicht mehr selbst darüber entscheiden, wie unser demokratisches Forum beschaffen ist.
Es gibt doch diesen Digital Service Act.
Genau, der wird ja sozusagen als Konfrontation angesehen. Da wird dann in dem Augenblick, wo die EU was tut, von einer Todesspirale gesprochen, die da ausgelöst wird. Und nach ganz neuen Informationen ist ja sogar so, dass die EU-Kommission jetzt sogar zugestanden hat, dass es so eine Art Gremium in Zukunft geben wird mit den USA, wo vorab dann über digitalregulatorische Themen gesprochen wird. Also unter Aufsicht der USA.
Martin, André, wir sprechen am Tag der Pressefreiheit. In Iran und Sudan, in Russland und Georgien gibt es das nicht. Die würden uns vielleicht so ein bisschen einen Vogel zeigen, worüber wir diskutieren. Ich ärgere Sie mal und sage, ist das nicht Katastrophismus, was Sie da verbreiten?
Also ich kann das Argument nachvollziehen, aber ich würde immer sagen, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwas Wichtiges verpasst. Tatsächlich ist es übrigens auch so, dass das, was Sie beschreiben, das Stereotyp sozusagen dessen ist, was unter Pressefreiheit verstanden wird. Wenn man da mit Leuten spricht, dann zum Beispiel ist das Stimmungsbild immer eine Journalistin oder ein Journalist, der dem quasi mit einem Knebel der Mund zugebunden ist. Und das sind Leute, die quasi dann im Gefängnis sitzen von einem autokratischen Regime und nicht mehr sprechen dürfen. Die sind zum Schweigen gebracht worden. Aber da würde ich ganz klar erwidern, dass natürlich in dem Augenblick, wo ich Digitalmonopole habe, die entscheiden darüber, sozusagen, wer bekommt ein Megafon und wer bekommt das nicht. Da werden ja genauso ganz viele Stakeholder, Akteure und Stimmen zum Schweigen gebracht. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn wir dann empirisch zeigen können, dass die Angebote des Journalismus unter digitalen Bedingungen ja gar keine Sichtbarkeit mehr bekommen, dann kann ich sagen, in Deutschland ist die größte Bedrohung der Pressefreiheit, ist ganz klar die Monopolisierung der digitalen Medien, denn die entzieht dem Journalismus auch gerade in der Privatwirtschaft die Finanzierungsgrundlage und sie haben keine Stimme mehr, sie haben keinen Zugang mehr.
Das ist, glaube ich, jetzt sehr deutlich geworden, dass Sie sagen, Mediennutzung findet wesentlich auf Plattformen statt und Freiheit ist eine Frage danach, wer die Dinger kontrolliert. Jetzt sprechen wir über Medien und Freiheit und Demokratie am Tag der Pressefreiheit. Im Angesicht dessen, dass wir ein Europa der rechtspopulistischen Parteien haben. Das ist unabweisbar und unabwendbar. Wie hängt das zusammen?
Ja, natürlich ist es so, dass sich diese Akteure längst zusammengetan und miteinander verklumpt haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben die Tech-Konzerne, die diese Digitalmonopole kontrollieren. Die haben sich schon längst verklumpt mit der Trump-Regierung, vertreten eben auch eine ähnliche inhaltliche Agenda. Und die haben längst ausgegriffen eben auf europäische Partnerorganisationen wie zum Beispiel die AfD in Deutschland, die ja wiederum auch diesen Meinungsfreiheitsdiskurs von Trump wie so eine Art Franchise abgeschrieben und übernommen hat. Und lenken natürlich gleichzeitig davon ab, dass natürlich eigentlich auf einer fundamentalen Ebene die Medienfreiheit zerstört wird, eben durch die Monopole. Denn die bestimmen durch ihre Filter und Algorithmen, wer was zu sehen bekommt.
Höre ich daraus den Wunsch nach digitaler Souveränität in der EU?
Ja klar, also das muss immer Selbstbestimmung sein und wie gesagt, eigentlich dürfen wir sowas ja gar nicht diskutieren. Demokratien können nur funktionieren, wenn die Menschen da draußen eine echte Stimme haben. Eine echte Stimme heißt eben auch, ich darf mit darüber bestimmen, wie das Forum in Deutschland und in Europa gestaltet wird, wie wir miteinander sprechen. Ja, und zum Beispiel haben wir bestimmte Regeln. Das heißt, wir haben uns als Demokratie entschieden, zum Beispiel, dass wir Volksverhetzung, Rassismus oder Holocaust-Leugnung nicht haben wollen. Übrigens können wir auch darüber diskutieren. Das sind auch Teile von demokratischen Prozessen und das ist natürlich auch immer im Wandel zum Beispiel.
Passiert ja gerade.
Ja, ja, ganz genau. Ja, was man darf, was man nicht darf, das ist gelebte Demokratie. Aber diejenigen, die sagen, wir dürfen diese Debatte nicht mehr führen und wir dürfen es selbst nicht mehr gestalten, die zerstören die Grundlage der Medienfreiheit und der Pressefreiheit und das dürfen wir niemals akzeptieren.
Fordert Martin André. Für völlig heruntergewirtschaftet hält der neue chilenische Präsident José Antonio Kast sein Land. Mitte März wurde er zum Präsidenten gewählt, hat gleich tiefgreifende Sparpolitik angeordnet. Der gelernte Anwalt bewundert den chilenischen Diktator Augusto Pinochet und gewann mit seinem Wahlkampf gegen Zuwanderung und Kriminalität. Seine ultrarechte Politik, die gilt auch dem Kulturbereich. Das weiß Peter B. Schumann zu berichten.
Ein finanzieller Tiefschlag droht die chilenische Kultur zum Schweigen zu bringen. Die Gewerkschaften haben angesichts der drastischen Einschnitte in den staatlichen Kulturetat zum Widerstand gegen die Regierung Kast aufgerufen.
So hieß es Anfang April in der Internetzeitung El Ciudadano.
Besonders kritisch ist die Kürzung von 50% bei den Gedenkstätten, denn sie bedeutet einen ideologischen Eingriff in die Menschenrechtspolitik.
Dabei ist die Aufarbeitung der Vergangenheit nach dem Ende der Pinochet-Diktatur 1989 weit vorangekommen. Zahlreiche Folterzentren wurden in Orte der Erinnerung umgestaltet. Die Suche nach Verschwundenen wurde Regierungsprogramm und ein Staatssekretariat für Menschenrechte eingerichtet. Besonders diese Politik scheint dem ultrarechten Präsidenten Kast ein Dorn im Auge zu sein. Er gilt als Verehrer des Diktators und hat bereits verlauten lassen:
Auch Pinochet hätte mich gewählt.
Deshalb ist für die künftige Erforschung der Vergangenheit im neuen Staatshaushalt keinerlei Finanzierung mehr vorgesehen. Ein weiteres Beispiel bietet das Museum der Solidarität Salvador Allende. Es wurde 1972 durch einen Aufruf an die Weltgemeinschaft der Kunstschaffenden gegründet, die erste sozialistische Regierung Chiles zu unterstützen. 650 Werke wurden gespendet. Sie konnten jedoch erst nach dem Ende der Diktatur ausgestellt werden. Im April musste das Museum zeitweise schließen, wie El Ciudadano meldete.
Das Museum der Solidarität Salvador Allende hat seine Aktivitäten eingestellt, weil die öffentlichen Mittel ausgeblieben sind. Das ist kein Einzelfall. Andere Institutionen sind ebenfalls betroffen. Das Kulturministerium hat die Verzögerung mit dem Regierungswechsel begründet. Aber die Organisationen der Erinnerungskultur betrachten dies als eine Missachtung ihrer Arbeit für die Menschenrechte.
Gekippt hat Präsident Kast aktuell aus rein ökonomischen Gründen, wie er sagt, die Fertigstellung des GAM, des Centro Cultural Gabriela Mistral, des neuen Kulturzentrums im Herzen Santiagos. Sie war von seinem linken Vorgänger Boric vorangetrieben worden. Rodrigo Gundelmann, einer der Leiter des GAM.
Das bedeutet, dass 2000 Arbeitsplätze nicht entstehen und dass Millionen an Baukosten vergeudet sind. Wir haben außerdem die Möglichkeit verloren, einen in seiner Größe und Ausstattung in Chile einzigartigen Ort der Kultur zu schaffen und damit auch das Zentrum Santiagos zu beleben. Diese Entscheidung verstärkt die Zweifel an der Fähigkeit der Regierung, emblematische Initiativen durchzuführen. Das ist wirklich äußerst traurig.
Zuvor hatte Francisco Undurraga, der neue umstrittene Kulturminister Chiles, vorgeschlagen, ein öffentlich-privates Konsortium zu bilden, das die Vollendung des Kamms finanzieren sollte. Kulturorganisationen befürchten, dass damit der Weg zur Privatisierung und politischen Kontrolle des Projekts vorbereitet werden soll. Barbara Negron von der unabhängigen Beobachtungsstelle für Kulturpolitik.
Es gibt bisher kein Anzeichen dafür, das darauf hindeutet, dass die Regierung Kast wirklich etwas Positives für die Kultur beabsichtigt.
Zahlreich sind auch die Kürzungen auf allen Ebenen der Bildungspolitik, von den Schulen bis zu den Universitäten. Selbst das Urheberrecht ist betroffen. Pablo Vidal, Vorsitzender des Nationalen Fernsehverbands Anatel.
Ein neues Gesetz ermöglicht es ausländischen Unternehmen, die kein Büro in Chile unterhalten, jedes hier veröffentlichte Werk ohne Autorisierung und Honorierung zu verwenden. Das schadet der publizistischen Qualität und damit der Demokratie.
Die Sparpolitik der Regierung zielt vor allem auf jene kulturellen und gesellschaftlichen Bereiche, die nicht dem ideologischen Weltbild des Präsidenten entsprechen. Chilenische Medien haben ihm bereits einen Spitznamen verpasst: Castigo. Cast ist eine Strafe für das Land.
Peter Bischumann berichtete. Die Kulturmeldung fehlt noch, Nicole Strecker hat sie.
Seit gut einem Monat kann man beim US-Nationalarchiv online nach früheren NSDAP-Mitgliedern suchen, nach Familienangehörigen etwa. Das bringt neue Erkenntnisse, meint die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Und auf die müsste nun auch eine Korrektur des nationalen Selbstbildes folgen. So sagte sie heute im Deutschlandfunk.
Was wir jetzt eben wissen, ist, dass das jeweils nicht die Ausnahme war und den Skandal erzeugte, sondern die Regel war. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Mehrheit der deutschen Gesellschaft eben in dieser Mitgliedskartei enthalten ist. Und das ändert unser Selbstbild. Wir werden einfach gezwungen, diese Geschichte heute ehrlicher und vollständiger zu erzählen als mit den Schonmechanismen, mit denen wir uns umgeben hatten.
Außerdem betont die Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels mit Blick auf den Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai die Bedeutung von ritualisierten Feiern und solchen Gedenktagen eben. Erinnern sei flüchtig und brauche Wiederholung, Riten und Rhythmen, sagte Aleida Aßmann. Und Erinnerung brauche auch Gedenkstätten wie das geplante Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, das in Berlin umgesetzt werden soll. Und auch sie sind Teil des Erinnerns. Holocaust-Zeugnisse wie etwa Briefe aus Konzentrationslagern und Gestapo-Akten. Im November vergangenen Jahres war eine Auktion in Nordrhein-Westfalen gestoppt worden, bei der mehr als 600 solcher Zeugnisse versteigert werden sollten. Jetzt will die Landesregierung von NRW den kommerziellen Handel mit solchen Opfergegenständen gesetzlich verbieten und hat dafür einen Gesetzesentwurf im Bundesrat eingebracht. Kommende Woche soll darüber debattiert werden. Tyrannen, Terroristen und andere Gewaltherrscher mögen bekanntlich keine Satire und so sorgt aktuell im Libanon ein Spottvideo für Ärger. Darin werden Hisbollah-Kämpfer wie Figuren aus dem Videospiel Angry Birds dargestellt. So hält etwa der Hisbollah-Chef als überdimensionale Vogelgestalt eine Ansprache an seine Kämpfer, die dann als Angry Birds gegen die als grüne Schweinchen dargestellte israelische Luftwaffe kämpfen. Das Video wurde im Fernsehsender LBCI veröffentlicht. Hisbollah-Anhänger reagierten erbost auf den satirischen Clip und posteten ihrerseits Beleidigungen gegen den christlichen Patriarchen im Libanon. Der Komponist und Dirigent Marc-Andreas Schlingensiepen ist tot. Als Student gründete er in den 1980er Jahren gemeinsam mit Kommilitonen das Notabu-Ensemble für neue Musik. Die Düsseldorfer Formation führte etwa Kompositionen von Heinz Holliger, Beat Furrer und Wolfgang Riem auf. Dabei habe Schlingensiepen, heißt es in einem Nachruf der Rheinischen Post, immer gezeigt, dass die oft skeptisch beäugte Avantgarde auch Unterhaltungswert besitze. Ein anderer Schwerpunkt von Notabu war Live-Musik zu Stummfilmen. So schrieb Schlingensiepen etwa Neufassungen der Kompositionen von Panzerkreuzer Potjomkin oder Berlin Sinfonie einer Großstadt. Außerdem komponierte er kammermusikalische Werke. Jetzt ist Marc-Andreas Schlingensiepen mit 70 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten, dann die Information am Abend. Zwei Themen doch, die Diskussion um die US-Zollerhöhung gegen die EU und der US-Truppenabzug aus Deutschland. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.